Unser heutiger Text heute ist, Nick habe ich zuvor gefragt, den Pastor, was heute gepredigt, was wir im Februar predigen sollen. Er dachte, es wäre eine tolle Idee, wenn wir den Brief an die Thessaloniker predigen. Deswegen wird in den nächsten 4 Wochen werden wir einen kurzen Überblick über den Thessaloniker-Brief machen. Ich werde jetzt und heute und nächste Woche predigen durch das Thessaloniker-Buch und dann wird Ben weiter predigen. Es ist immer enttäuschend, wenn man nur einen Überblick machen kann. Das ist immer ein bisschen frustrierend, weil die Natur eines Überblicks ist, dass man nur in Helikopterhöhe oder fast schon in Satellitenhöhe nur über etwas drüber fliegt, über den Text. Und dann denkst du vielleicht, wieso bist du nicht länger hier geblieben? An der Stelle. Ich tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Und es ist auch schwierig, denn in der Vorbereitung, da mache ich dasselbe. Ich möchte noch mehr hier sein, aber der Natur entsprechend, was wir hier machen, werde ich nur einen Überblick geben über das Buch an die Thessalonicher. Wir lesen im Englischen aus der ESV und im Deutschen aus der Schlachter. Der erste Thessalonikerbrief, erstes Kapitel, beginnend in Vers 1. 1. Thessaloniker, Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessaloniker, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja, von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet hat von dem zukünftigen Zorn. Soweit das Wort Gottes. Der Kontext von diesem Brief, Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonichen. Ich möchte ein bisschen den Hintergrund aufzeigen. Ein Teil davon wisst ihr sicherlich schon. Was hier passiert ist, dass Paulus und Timotheus und Timothy, die waren gerade erst in Philippi. Und da sind schlimme Dinge passiert. In Apostelgeschichte 16 könnt ihr das nachlesen. Apostelgeschichte 16. Da ist eine Art Verfolgung ausgebrochen. Deswegen flieht er von Philippi. Und so muss er durch Kleinasien und kommt auch neu durch Thessaloniken. Und ist im nördlichen Bereich dort. Und dann ist er eben in Thessaloniki. Die Stadt existiert heute immer noch, Thessaloniki. Sie ist irgendwie sehr alt. Sie ist benannt worden nach der Schwester des Alexander des Großen. Wie auch immer. Ich war damals. Nee, die Stadt gab es lange so rum. Er redet etwas schnell, Entschuldigung. Zu einer bestimmten Zeit hatte diese Stadt ungefähr 300.000 Leute. Das war damals eine Megastadt. Und in Apostelgeschichte 17, da ist er drei Wochen. Vielleicht auch ein bisschen länger, aber zumindest 3 Wochen über die uns berichtet wird. Denn an diesen drei Sonntagen oder Sabbaten, so um Samstagen, da hat er in den Synagogen die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden. Und dort ist er eben gewesen. Er ist ja ein Gemeindegründer gewesen. Und so wollte er auch in dieser Stadt Thessaloniki eine Gemeinde pflanzen. Es ist eine internationale Stadt gewesen, eine reiche Stadt. Sie war jetzt nicht so unmoralisch wie zum Beispiel Korinth, aber es war zumindest immer noch eine Art Las Vegas von Griechenland. In Thessaloniki dort gab es alles, was man tun wollte, konnte man dort tun. So geht Paulus also mit Timotheus und er geht in die Synagogen und er beginnt dort zu argumentieren um des Evangeliums willen. Ich komme da nochmal gleich drauf zurück. Er ist dann über eine gewisse Zeit dort. Er war nur sehr kurz, denn er war ja auch dazu gezwungen worden, wieder zu gehen. Da waren einige, die sehr wütend über ihn wurden. Und so musste Timotheus fliehen, er und Timotheus. Und dann gingen sie zu Berea und dann gingen sie nach Athen, fast 400 Kilometer weg. Und dann sind sie wieder in den Westen gegangen, nach Korinth. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er dort in Korinth dann sich in Korinth Sorgen macht über die Gemeinde in Thessalonike. Könnt ihr euch Gemeindegründung vorstellen, wo du vielleicht nur in einem Monat in einer Stadt bist und dann musst du gehen? Und du fragst dich dann, wir haben eine Gemeinde gegründet in einem Monat. Und dann gehst du. Natürlich ist er da besorgt. Er ist sehr in einem unangenehmen Umstand gegangen. Denn der Synagogenvorsteher, mit dem er zusammen war, ist vor den Gerichtshof gezerrt worden. Und so sendet er jetzt den Timotheus zurück nach Thessaloniki. Und Timotheus redet dann dort mit den Leuten und geht wieder zurück zu Paulus und gibt einen Bericht. Und auf diesem Bericht basierend, es war vielleicht eher so gesagt wie, es läuft sehr gut, aber es gibt immer noch ein paar Probleme. Und basierend auf diesem Bericht von Timotheus entschließt sich Paulus dazu, nun zu schreiben. Es waren ja Paulus, Timotheus und Silvanus. Die drei schreiben nun. Und Paulus schreibt diesen Brief der Ermutigung und er will auch einige Fragen ansprechen. Sehr wichtige Fragen, die auch wir stellen müssen. Was ist das Evangelium? Wie weiß ich, dass ich gerettet bin? Was ist der Unterschied zwischen dem, was du tust und was auch in die anderen die anderen in der Stadt machen um dich herum? Was ist das Evangelium? Wie weiß ich, dass ich gerettet bin? Warum ist es wichtig? Sehr wichtige Fragen. Und so fängt Paulus an. Und wir gehen nun in diesen Text heute Morgen. Er sagt, er möchte das Volk an drei Aspekte erinnern, drei Aspekte des Evangeliums. Ich sage, das Evangelium ist altertümlich, das Evangelium hat Inhalt und das Evangelium verändert. Das Evangelium ist alt, das Evangelium hat Inhalt und das Evangelium verändert. In der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 17, da wird uns mehr erzählt, was hier passiert ist. Da ist eine Anschauung der damaligen Zeit, dass das Christentum war ja eine nagelneue Religion. Und viele Theologen wurden beschuldigt, das als Ersatztheologie. Viele Theologen werden der Ersatztheologie beschuldigt, dass sie ja sagen, die Kirche ersetzt das Judentum. Und Paulus wollte ein Problem korrigieren, Paulus wollte die Ansicht korrigieren, dass diese Religion völlig neu wäre. Und Paulus sagt nämlich, nein, das Christentum ist keine neue Religion. Jesus ist nicht ein Spätzünder. Es ist nicht die Erfindung von ein paar Leuten, die irgendwie weit weg waren, die halt ein Buch verkaufen wollen, nur dass wir dann halt Christentum nennen? In keinster Weise. Was macht denn Paulus? Paulus geht zu der Synagoge. Wir sehen das in Apostelgeschichte 17, in den ersten Versen. Am Ende von Vers 1, eine Synagoge war in Thessalonich der Juden. Paulus ging aber hin nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche, er ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Du erinnerst dich vielleicht, oder ihr erinnert euch vielleicht, an das Ende von Kapitel 24 von Lukas, wo Jesus von den Toten auferstanden war, und dann läuft er umher und alle waren entmutigt. Und da waren doch diese zwei Jünger auf der Emmausstraße. Und die waren sehr traurig, Jesus ist gerade gestorben, ihre Hoffnungen sind völlig zerschlagen, und dann kommt so ein Fremder daher. Und dieser Fremde geht mit ihnen und fragt sie: Warum seid ihr so traurig? Und sie sagen: Wo warst du denn? Hast du in einem Felsen gelebt oder wie? Weißt du denn nicht, was passiert ist? Und dann sagen sie: Jesus ist tot, der, dem wir gefolgt sind. Und Jesus beginnt dann, die Schriften ihnen zu öffnen. Wir sagen immer die Schriften. Wir reden nicht über das Neue Testament, gell? Wir reden über das Alte Testament in diesem Fall. Die einzigen Schriften, die damals vorhanden waren. Und er öffnete ihnen die Schriften. Und er erklärte ihnen alles, was das Alte Testament über ihn erzählte. Er zeigt ihnen, dass das Alte Testament tatsächlich von Jesus handelt, und zwar von Anfang an. Diese alte Religion, diese alte jüdische Religion war tatsächlich über Jesus, und zwar schon immer. Und dann verschwindet er. Und die fragen dann: Warum haben wir das vorher nicht verstanden? Also immer, wenn wir in eine Situation kommen, dass sie sagen: Ah ja, die Christentum, das ist so eine neutestamentliche Religion. Du kannst vielleicht sogar das Alte Testament eigentlich wegtun. Und das wäre dann in Ordnung. Das ist auf jeden Fall nicht die Sicht von Jesus gewesen. Und es sollte auch nicht unsere Ansicht sein. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir über Jesus, wo die Menschen zu einem rettenden Erkenntnis Jesu kamen, dann sind sie dazu nicht zum Römerbrief gegangen oder zu den Evangelien. Denn ihnen wurde das Evangelium erklärt von den Schriften aus dem Alten Testament. Wir brauchen das Alte Testament, denn es handelt von Jesus. Und wenn wir das versäumen, dann haben wir alles versäumt. Das Problem hatten nun die Juden. Das Problem, das sie hatten, war, das sie auch heute noch haben nebenbei: Ohne Jesus ist das Alte Testament nur eine Geschichte mit einem offenen Ende. Es ist eine Geschichte, die bis Malachi geht, und dann ist es wie eine Geschichte, wo das letzte Kapitel fehlt. Es wird uns gesagt, wer sind die Charaktere, was erwarten wir, aber es gibt keinen Abschluss. Das Judentum aus der Sicht der Juden ihrer Zeit war eine Offenbarungsreligion, die ihnen offenbart hatte, was sie tun sollten. Und es war im Besonderen, was sie tun sollten, um es möglich zu machen, dass der Messias kommen konnte. Das heißt, wenn du den Regeln folgst, und zwar genug folgst, wenn du alles hältst, in Ordnung hältst, wenn du sicher gehst, dass alle Jungen und Männer beschnitten sind, dass jedem Buchstaben Folge geleistet wird, dann können wir erwarten, dass der Messias kommt. Aber das Problem war natürlich, du kannst es nie wissen, ob du gut genug warst. Das Judentum, vor allem im ersten Jahrhundert, war blind für das Kommen Christi. denn ihr Verständnis war eine hoffnungslose Religion. Seht ihr, alles, was im Judentum auf das wahre Israel zeigte, denn es zeigte eine Erfüllung des Gesetzes. Es zeigte zu dem Gott, der die Nation segnet. Alles weist auf Christus hin. Aber wenn du Jesus übergehst, dann hast du das Herz aus dem Alten Testament gerissen. Und so setzt sich Paulus mit den Juden hin, die die Regeln haben, und die Gedanken, dass sie vor Gott annehmbar sind wegen ihrem Erbe, oder sie denken, sie sind annehmbar vor Gott, weil sie den Gesetzen folgen, oder dass sie zumindest ein Stück weit annehmbar sein. Aber wenn irgendeiner die besten Chancen hatte, Gott wohlgefällig zu sein, da waren es die ethnischen Juden. Aber Paulus setzt sich nun mit ihnen hin, öffnet ihnen die Schriften und sagt, Jesus, der Christus, über den ich euch erzähle, ist der, auf den ihr gewartet habt. Die ganze Zeit. Nun gibt es verschiedene Gruppen in Thessalonich, die sehr fasziniert sind von dem, was Paulus da erzählt. Aber dann gibt es noch die Gottesfürchtigen. Das waren die Griechen, die Nichtjuden, die tatsächlich so ein bisschen unzufrieden geworden sind mit der Unmoral, die Unmoral der säkularen Leute in der Stadt, aber auch mit dem Pantheon der griechischen Götter. Das war alles ein bisschen komisch für die. Es war für sie nicht erfüllend. Und deswegen kommen sie zum Judentum. Das macht Sinn, diese Ein-Gott-Religion, wo man einen Gott einbetet, wo die Regeln klar sind. Ich mag das. Und so kommt jetzt Paulus und sagt, du kannst die Regeln nicht alle halten, aber wenn du das Alte Testament gelesen hast, dann lass mich dir Jesus zeigen. Und die sagen, ja, das wollen wir. Aber die Juden, die nicht von Paulus überzeugt wurden, die verlieren, verlieren dann Geld und verlieren Leute, die dann zum Christentum überlaufen. Also versammeln die sich. Es versammelt sich eine Gruppe, die boshafte Leute werden dann gesammelt vom Straßenpöbel und die erregen einen Aufruhr. Denn Paulus sagte, König Jesus kommt wieder. König Jesus kommt wieder. König Jesus. Oh, oh, oh. Die sind, oh, oh, das heißt, die Christen sind gegen Cäsar. Und wenn sie gegen Cäsar sind, denn sie sagen, da kommt ein neuer König, der alles übernimmt. Ha, so können wir von denen loskommen. Also erregen sie mit dieser Vorgabe, unter diesem Vorwand, König Jesus ist gegen Cäsar, erregen sie diesen Auflauf. Und dann geht Paulus weg, deswegen. Also, diese Argumentation von der Schrift. Das eine, sie ist alt. Es ist nichts Neues, sondern Christus ist die Erfüllung davon. Das zweite, neben dem, dass das Evangelium alt ist, es hat Inhalt. Paulus sagt, ihr habt in 1. Thessaloniker 1, Vers 5, ihr habt unser Evangelium angenommen, und ich kam nicht nur im Wort, sondern auch in Kraft. Aber er kam auch im Wort. Wenn Paulus das Evangelium verbreitete, dann war es nicht ausreichend, einfach nur eine Liebe zu verbreiten und Vergebung und Frieden. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium hat einen Inhalt. Thomas Aquinas, der bekannt ist, dass, ob es jetzt richtig ist oder nicht, oder jemand hat gesagt, predigt das Evangelium zur Not auch mit Worten. Wer immer das gesagt hat. Franz von Assisi oder wie auch immer. Ja, das ist, ja, okay, gut. Aber das Problem ist, das war nicht die Philosophie von Paulus. Das war auch nicht die Philosophie von Jesus. Und auch nicht das, was Thomas Aquinas meinte, wenn er das wirklich gesagt hat. Wie auch immer. Nach dem Motto, die Idee hier ist ja, ach, lebt das Evangelium einfach nur. Und wenn du es lebst, dann ist das genug. Und jeder, wenn es nötig ist, aber meistens ist es nicht nötig, dann benutzt halt auch Worte. Nein! Das Evangelium hat einen Inhalt. Und es ist ein voraussetzendes Evangelium. Es gibt Aussagen von Wahrheit, die wir glauben müssen. Das Evangelium ist eine Religion, die in Zeit und Raum verortet ist. Das heißt, es gibt einen Moment in der Zeit, wo Gott in unsere Existenz hineingetreten ist, in unsere Welt hineingetreten ist, in der Geschichte. Und er wirkte in der Zeit. Und es gab einen Moment, wo er auf das Kreuz gehängt wurde, gekreuzigt wurde. Es war ein Moment, wo in der Herrlichkeit er von den Toten auferweckt worden ist. Und es gab einen Moment in der Zeit, wo er in die Himmel aufgefahren ist. Und es wird ein Moment kommen, wo er zurückkommen wird. Wenn du nicht verstehst, dass Jesus, dass Gott selbst kam, menschliche Gestalt annahm, wegen unserer Gebrochenheit und Rebellion und Sünde, wenn du das nicht verstehst, dann haben wir keine Hoffnung. Fern von Christus, ist es egal, was wir tun, wir werden fern sein, abgeschnitten sein, außer dem, was er für uns getan hat. Wir können zum Evangelium gehen, oder? Du kennst das Evangelium. Das Evangelium hat einen Inhalt. Du tust nicht einfach irgendwas annehmen. Du folgst nicht einfach deinem eigenen Herzen. Ich habe mal ein Meme gesehen oder so ein Bild. Ich weiß nicht, wer es geschickt hat. Aber vielleicht war es Babylon Bee. Da ist ein Paar. Ein Bild von Adam und Eva. Die so natürlich hinter einem Busch stehend. Und dann sagt jemand zu ihnen, ein Paar folgt seinem Herzen, Millionen sterben. Das sagt dieses Meme. Aber nein, folgt deinem Herzen? Nein. Das Herz ist unwahrscheinlich trügerisch. Wir sind tief motiviert, allem zu folgen, außer Gott. Und so hat das Evangelium hat einen Inhalt. Du kannst nicht einfach nur sagen, das, was du glaubst, ist für dich gut. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich möchte nicht einfach nur etwas glauben, was gut für mich ist. Ich möchte nicht nur irgendwie ein emotionaler Humpler sein, an emotionalen Krücken laufen. Dem möchte ich nicht folgen. Ich möchte nicht meine Zeit verschwenden. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, wenn Jesus Christus nicht wiederkommen wird, dann sind wir von allen Menschen die am meisten zu bemitleidendsten, denn dann verschwenden wir unsere Zeit. Paulus sagt also, ihr glaubtet unserem Evangelium. Ihr habt das Wort des Herrn angenommen. Das sind alle Ausdrücke, das ist das, was sie gepredigt haben. Und dann sagt er am Ende des Kapitels, was es war, was er gepredigt hatte. Ich muss da nochmal umblättern. In Vers 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ich lese auch Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um auf seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den, hier sagt das Evangelium, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Wir sahen in der Apostelgeschichte, dass er sagte, dieser ist Jesus, der, den ich verkündige, der Gesalbte, der Christus, der musste sterben, er musste auferstehen. Und die Juden haben damit Probleme gehabt, denn für sie war es unmöglich zu begreifen, wie es sein konnte, dass der geheiligte Gottes, der Gesegnete von Gott, dass er leiden konnte. Der eine, der von Gott gesegnet war, dass er ermordet werden konnte. Dass der eine Gesegnete von Gott, dass er in ein Grab gelegt werden konnte. Das war das, was Paulus' Problem auch, als er noch Saulus war. Das eine ist ein griechischer und das andere ist ein jüdischer Name. Saulus, Paulus. Aber es war Paulus' Problem. Leute haben Jesus als Messias verkündet und es war unmöglich. Es war gotteslästerlich, denn weil er starb. Und dann auf der Straße nach Damaskus, wo er dann Jesus zu ihm kommt und sagt, warum verfolgst du mich? Da hat Paulus dann wirklich verstanden, was das meint. All die Schriften, die ihm keinen Sinn gemacht hatten, Jesaja 53 über den leidenden Knecht, das hat keinen Sinn für ihn gemacht. Er wusste das Gesetz, er wusste, dass der Messias kommen würde, aber dann war dieses komische Kapitel in Jesaja 53. Und als Jesus sagte, ja, ich habe gelitten, weißt du warum? Ich wurde getötet, aber wurde als Gerechter erklärt und ich wurde von den Toten auferweckt. Plötzlich sind die Lichter angegangen bei Paulus. Es war deutlich. Nun hat er verstanden, was diese gute Botschaft ist. Dieser eine, der von den Toten auferweckt wurde, der Herr Jesus, der von uns von dem künftigen Zorn rettet, das ist ein Inhalt. Und es errettet uns. Ich möchte noch kurz den kommenden Zorn erwähnen. Ganze Predigten können drüber gehalten werden und Bücher wurden drüber geschrieben. Wir wissen, und du weißt, du fühlst es, du fühlst deine Unwürdigkeit. Wir alle suchen und verlangen nach einem Wertgefühl. Wir wollen annehmbar sein. Es war oft so, vor Jahren so, dass die westliche Welt keine starke Schamkultur hat. Sie hatte eher so eine gesetzliche Kultur. Wenn wir das Evangelium mit Leuten verbreiten, dann müssen wir den Leuten sagen, wie sie dem Gesetz nicht gefallen. Dass die Sünde ist ein Mangel darin, das zu erreichen, was Gott von uns verlangt. Aber die östliche Welt, in der östlichen Welt, da sind diese legalen Anforderungen nicht immer etwas, was die Leute anspricht. Deswegen in der östlichen Welt. Da fangen wir nicht unbedingt mit diesen gesetzlichen Dingen an, sondern wo wir anfangen, ist Scham. Dieser Sinn, diese Wahrnehmung, dass wir nicht den Erwartungen meiner Familien lebe, dass ich nicht gemäß der Erwartungen meiner Kultur lebe. Du hast Geheimnisse, die du mit niemandem teilen kannst. In der Wurzel ist es ja dasselbe. Es geht um die Sünde, um Zerbrochenheit. Aber was hat Jesus für uns getan? Er hat unsere Scham bedeckt, Schande bedeckt. Die Schande für nichts achtend hat er sich am Kreuz dahingegeben. Auch wie die Tiere, die getötet wurden, um die Scham von Adam und Eva zu bedecken. Die Schande. Denn tief in uns wissen wir, dass wir nicht dem Maßstab entsprechen. Und wir wissen, dass wir, wenn wir nicht dem Maßstab entsprechen, dass Zorn uns erwartet. Aber wegen dem, was Jesus getan hat, gibt es nun keinen Zorn mehr, der uns erwartet. Er hat den Zorn aufgesaugt oder absorbiert. Kannst du die Freiheit dir vorstellen, die Juden auch hatten, als sie gehört haben, sie wussten, ich kann den Gesetzen gar nicht allen folgen. Ich kann das einfach nicht. Aber Jesus, der Messias, der Gesalbte, der gekommen ist, er hat den Zorn auf sich genommen, den ich verdient hatte. Das ist der Inhalt. Das Evangelium hat Inhalt. Es ist alt und es verwandelt, es verändert. In Vers 5 sagt Paulus, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Römer 7 sagt er, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Römer 1, 17. Das Evangelium ist die Kraft zur Errettung. Du denkst vielleicht, wenn du das Evangelium hörst, dass du, wenn du es hier hörst, du bist nicht so sicher über die ganze christliche Sache, bist du vielleicht nicht sicher. Dann erforschst du es vielleicht. Aber irgendwann auf diesem Weg, wenn ihr Christen geworden seid, dann könnt ihr sagen, irgendwann, ein Pastor hat es mal gesagt, du bekommst irgendwann die Wahrnehmung, nicht nur, dass du das Evangelium erforschst, sondern dass das Evangelium dich durchforscht. Und dass es die dunklen Stellen aufdeckt. Das Evangelium verändert dich. Der Effekt, anstatt dass du Gott findest, Gott findet dich. Das Evangelium kommt zu dir. Du gehst nicht zu dem Evangelium. Das Evangelium kam zu dir. Und es kommt zu dir mit Kraft und mit Überführung. Das Wort Überführung ist hier wichtig. Es kommt nicht zu dir mit. Es kommt nicht mit einem Hammer der Schuld. Du bist bereits schuldig. Das ist bereits die objektive Realität. Aber es überführt. Es kommt zu dir und sagt, du bist ein Sünder. Aber es gibt für dich Hoffnung. Aber du kannst nicht zu Gott kommen, du kannst dem Thron Gottes dich nicht nähern, bis du erkennst, dass du ein Sünder bist. Denn sonst kommst du, ja, ich glaube, ich brauche dich nicht wirklich, aber es ist schön, hier im gleichen Raum mit dir zu sein. Nein! Es heißt, ich bin unwürdig, hier zu sein. Oh Gott, hilf mir! Es ist eine Realisation der Sünde, die dich zum Thron der Gnade treibt. Judas war voller Schuldgefühle. Er hat erkannt, dass, was er getan hatte. Und es führte ihn nicht zu Christus, es führte ihn zum Selbstmord. Petrus erkannte, was er getan hatte. Er war in die Ecke, er ging in die Ecke und weinte. Aber als Jesus da war, als es hieß, Jesus ist da, dann rannte er zu ihm. Überführung führt uns zur Sünde, treibt uns zu Christus. Führt uns zu Christus, nicht zur Sünde. Und am Ende von Vers 9 hier haben wir auch, wo es heißt, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von den Götzen zum lebendigen und wahren Gott. Das steht auch in der Westminster Bekenntniserklärung. Das Abwenden von Sünde, das Abwenden von den Götzen zu Gott. Wenn wir über Buße nachdenken, dann denken wir oft zwei Dinge. Wir denken oft weg von Sünde. Die Deutschen sagen es auch gut mit Umkehren. Wir wenden uns ab von Sünde. Aber wenn wir das tun, ist die Sünde uns immer auf den Fersen. Die Sünde ist hier bei dir. Und solange wir nicht die Begehren ersetzen, unser Begehren nach Sünde, unser Verlangen nach Macht, unser Verlangen nach Liebe, unser Verlangen nach Liebe von anderen, unser Verlangen nach Bestätigung, all diese Dinge, wenn diese Dinge uns treiben und wir uns davon abwenden, dann können wir davon wegrennen, aber solange du diese Verlangen nicht ersetzt mit der Liebe zum lebendigen Gott und mit dem Wunsch, ihm zu dienen, dann wirst du irgendwann wieder zurück in das Chaos kommen. So sagt er den Leuten, ihr habt euch umgekehrt. Das ist eine der Dinge, die das Evangelium in der Macht des Geistes getan hat. Ihr seid von den Götzen umgekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Denn ihr betet immer irgendwas an. Ihr betet immer irgendwas oder irgendjemanden an. Und wenn es nicht der lebendige und wahre Gott ist, was immer du anbetest, es wird wieder kommen. Und es wird dich irgendwann verlassen und im Stich lassen. Und es wird von dir nehmen. Du opferst den Götzen, ob es deine Karriere ist oder eine Beziehung. Wenn du dem opferst, diesem Götzen, dann wird es immer mehr verlangen, immer fordern. Und dann wird es verschwinden. Denn es kann nicht immer bleiben. Und dann hast du nichts mehr. Aber der lebendige und wahre Gott, der sagt, diene mir. Ich werde dich niemals im Stich lassen, dich niemals vergessen. Es gibt ein Kinderbuch. Als ich ein Christ wurde, es das heißt, wenn du ein Christ werden willst, stand da drin, du musst Jesus vertrauen und du musst aufhören, so selbstsüchtig zu sein und du musst ihm und seinen Geboten gehorchen und ihm mit deinem Leben vertrauen. Das Problem damit ist, ja, okay, stimmt zum Teil, aber das Problem ist, du kriegst die Wahrnehmung, und so denken wir auch oft wahrscheinlich von dem Evangelium, du musst aufhören, das zu tun, was du tun willst. Wenn es Spaß macht, dann hör auf damit. Du musst das aufhören, was du gerne machst, und du musst das machen, was Jesus will. Das heißt es, Christ zu werden. Du warst frei, was zu tun, was du willst. Nun musst du das tun, was Jesus von dir will. Das Problem damit aber ist natürlich, nein, du bist jetzt versklavt zu all den Sachen, die dich davon abgelenkt haben, dem Wahren zu dienen, der dir überfließendes Leben gibt. Er möchte nicht dich in Sklaverei zu führen, sondern Jesus möchte dich befreien, um ihm zu folgen. Denn du dienst Götzen. Also warum nicht den wahren, lebendigen Gott anbeten, der dich liebt, der zur Erde kam und das Leben lebte, das du nicht leben konntest, aber das du hättest leben sollen, der den Tod starb, den du hättest sterben müssen, dass du es nicht tun musst. So, wenn Paulus jetzt hier schreibt an diese Zuhörerschaft, dann möchte er sie ermutigen. Was ist das Evangelium? Wie weißt du, dass du gerettet bist? Ich möchte kurz erwähnen, du weißt, wenn du gerettet bist, du siehst es an der Frucht. Die Liebe, der Frieden und Glaube, Liebe, Hoffnung. Hast du diese Dinge? Du glaubst du lebst ein Leben der Buße. Du empfängst Freude. Und er endet das Kapitel, diesen Abschnitt, und er sagt, Jesus kommt wieder. Also, er kommt wieder. Ich möchte damit aufhören. Ich hörte einen Podcast. Es war Kevin DeYoung. Er hat Tim Keller interviewt. Tim Keller, wie ihr wisst, hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und sie haben ihn gefragt, wie geht es mit ihm? Wie geht es ihm damit jetzt? Und er sagt, eines, was er entdeckt hat, er genießt das Leben mehr. Denn er weiß, bevor er diese Krankheit hatte, da war er getrieben. Immer das nächste Projekt, immer das nächste Projekt. Und seine Frau Kathy, sie hat die Zeit genossen, aber sie konnte nie wirklich den Strand genießen, denn es würde nicht lange sein, bevor sie wieder weggehen mussten vom Strand. Sie konnte die Arbeit, die er tut, nicht wirklich genießen, denn er musste wieder zum nächsten Ding sich bewegen, zum nächsten Projekt. Es war immer nur eine Erfahrung. Ich muss so lange wie möglich dran festhalten, denn dann werde ich es wieder verlieren. Und jetzt kann er wirklich genießen, was er hat. Denn er weiß, er wird nicht viel länger hier sein. Ironischerweise sind diese Dinge, die so wichtig für ihn waren, jetzt, als er sie gehen ließ, kann er sie mehr genießen. Wenn du und ich auch Jesus folgen, dann gibt es hier ein Paradox. Wenn du Christus annimmst und ihn liebst, mehr liebst, und er dann alles überstrahlt in deinem Leben, ironischerweise, paradoxerweise, kannst du diese Dinge in deinem Leben nun mehr genießen. denn sie sind nun an ihrem angestammten Platz. Wenn sie sich aus dem Platz wegbewegen, jemand schreibt es so, deine Verlangen, deine Bedürfnisse sind alle verdreht. Wenn etwas wieder am angestammten Platz ist, dann nimmst du sie wirklich an als Geschenke Gottes. Sie werden auch nicht selbst zu Gott auf die Weise oder zu Götzen. Paulus ermutigt die Thessaloniker hier, auch im Glauben zu bleiben. Sei ermutigt, du kennst das Evangelium, auch inmitten von Anfechtung. Du hast einen Retter, der dich niemals verlassen wird. Und so möchte ich dich ermutigen. Wende dich ab von deinen Götzen. Wir müssen das die ganze Zeit tun. Wir müssen die ganze Zeit Buße tun. Aber das ist die Herrlichkeit des Evangeliums, das ist die Schönheit des Evangeliums. Wir dürfen umkehren. Wir müssen nicht immer sündigen. Ihr seid frei, Buße zu tun. Also mach es. Und Christus verheißt, ich werde dir vergeben. Und ich werde dich reinigen. Und du und ich, wir werden in einer guten Beziehung sein. Und in Frieden und Freude miteinander gehen. Darum geht es in diesem Buch. Wir werden noch sehen, was es heißt, in Christus zu wachsen. Und das sehen wir mit Freude und Erwartung entgegen. Lasst uns beten. Vater, wie sehr brauchen wir es, erinnert zu werden an deine Gnade. Wie Paulus auch das Buch auch öffnet mit Gnade euch und Friede. Wie nötig haben wir es, zu erinnert zu werden an deine unverdiente Güte, die du über uns ausgießt. Und weil wir in einer richtigen Beziehung sind, haben wir Frieden. Und wir müssen nicht den Zorn fürchten. Und so, Herr, wie als dein Volk, das so viel, wo wir uns nicht mehr fürchten müssen, so viele kleine Königreiche, die wir loslassen können, denn wir sind sicher in unserer Beziehung zu dir. Vater, hilf uns. Hilf uns, Herr, dich zu imitieren, dich nachzuahmen. Uns in Liebe zu dienen und stabil zu sein in Hoffnung. Standhaft zu sein in Hoffnung. Herr, ich lege dir diesen Tag hin, diesen Nachmittag, unsere Leben und die folgenden Tage an dich und deine Herrlichkeit, um unseren lieben Retters Jesus Christus willen. Amen.